Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen eines unserer Live-Events aufgezeichnet. Hier ein Tipp zum Beginn der heutigen Folge. Schau doch gerne mal auf unserer Excellence Academy vorbei. Hier findest du rund um die Uhr eine große Auswahl an exklusiven Online-Videokursen von hochkarätigen Speakern. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß beim Anhören.
Ich kann Ihnen sagen, die nächste Rednerin ist eine Top 100 Referentin bei Speakers Excellence und sie entschied sich nach 7 erfolgreichen Jahren als Rechtsanwältin Verantwortung im Familienunternehmen mit 700 Mitarbeitern zu übernehmen. Daraus wurden insgesamt 21 Jahre in der Unternehmensleitung im Mode- und Einzelhandel und sie transformierte die Kultur an beiden Standorten und wurde mit dem Modehaus Kohnen und unter anderem Münchens bester Arbeitgeber im Bereich Handel. Und für sie war es nie ein Problem, genügend Fachkräfte zu gewinnen. Ihre Mitarbeiter wollten bleiben und vor allem nicht gehen. Ja, und heute ist sie Beraterin für moderne Mitarbeiterführung und hilft anderen bei der Transformation zu einer offenen und zeitgemäßen Unternehmenskultur. Viele neue Ideen bei den bunten Facetten der Unternehmenskultur begrüßen wir mit einem großen Applaus Gabriele Castagnaro.
Ja, vielen Dank, lieber Thorsten. Aus der digitalen Welt gehen wir jetzt in die ganz analoge Welt, nämlich in die Welt des Modeeinzelhandels. Ich möchte Sie zuerst mitnehmen ins Jahr 2001. Im Jahr 2001 stand unsere große Neueröffnung mit dem großen neuen Haus, das von Star-Architekten für 56 Millionen D-Mark allerdings umgebaut worden ist, kurz vor der Tür. Wir waren sehr stolz auf dieses neue Haus. Wir haben auch gemerkt, es verändert sich so langsam was, die Kunden verändern sich so langsam. Wir hatten jahrzehntelang sehr, sehr großen Erfolg mit unserem Modehaus. Aber wir wollten jetzt doch kurz vor der Eröffnung am Kundenservice feilen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns in einem schönen, großen Besprechungsraum in einem Luxushotel getroffen, die damals 5-köpfige Geschäftsleitung. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir unseren Kundenservice verfeinern können. Die Beraterin hat uns gesagt, mit diesem Menschenbild kommen Sie nicht in die Zukunft. Was war falsch? Was war das Problem? Es fehlte uns an Großzügigkeit, an Vertrauen dem Kunden gegenüber und wir sind nicht in der Lage, die Kundenbedürfnisse zeitgemäß zu erspüren. Wir waren ein bisschen empört, offen gesagt, weil wir waren ja erfolgreich. Wir hatten ein wunderschönes Haus, wir hatten traumhafte Ware. Was wollen Sie denn noch alles? Okay, wir waren im gesättigten Markt, ich gebe es zu, aber jetzt Umtausch ohne Kassenzettel zuzulassen, Reklamation von Ware anzunehmen, die überhaupt nicht kaputt war, das schien uns doch ein bisschen zu weit zu gehen. Ganze 5 Stunden haben wir in dieser Runde diskutiert und es waren annähernd Streitgespräche. Und erst ganz am Ende, meine Uhr läuft übrigens nicht, und erst ganz am Ende haben wir uns wegen eines Hinweises auf die amerikanische Art, Kundenreklamationen zu behandeln, nämlich auf eine sehr großzügige Art, haben wir uns bereit erklärt, ab jetzt auch Reklamationen anzunehmen, ohne den geringsten Grund und auch Umtausch ohne Kassenzettel zuzulassen und vieles, vieles mehr, was in eine ganz, ganz neue Haltung dem Kunden überging. Wir haben ein 10-Punkte-Kundenversprechen definiert und wir haben es schriftlich niedergelegt. Und ich war ja ganz neu in der Unternehmensleitung. Ich hatte die Verantwortung für die Menschen, für die Kunden und für die Mitarbeiter. Und ich hatte die Verantwortung, das jetzt auch zu kommunizieren, in den Mitarbeiterkreis hinein. Wie macht man das bei 500 Menschen? Man schreibt Notizen. Man schreibt Notizen und dann legt man sie in die Fächer der Abteilungsleiter. Und die Abteilungsleiter ihrerseits werden dann wieder diese Notizen nehmen und weiter kommunizieren. Okay. Ich war ja damals ganz frisch aus meiner Anwaltstätigkeit in der Unternehmensleitung. Ich habe perfekte Notizen gemacht. Ich habe geschrieben, Ihre Arbeitspflichten konkretisieren sich hiermit wie folgt. Es ist jetzt Großzügigkeit an den Tag zu legen. Es ist auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Und es ist natürlich auch ein ganz anderes Vertrauen dem Kunden gegenüber aufzubringen. Hörten sich super an, diese Notizen. Ich habe sie dann brav, wie mir geraten wurde, in die Fächer der Abteilungsleiter verteilt. Und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel auf die nächste Runde Testkauf. Wir haben immer die Qualität unseres Services gemessen mit Testkäufen. Die nächste Runde kam und das hatte sich verändert. Nichts. Überhaupt nichts. Jetzt werden Sie sagen, natürlich, Anfängerfehler. Man redet mit den Leuten, man gibt ihnen noch nicht irgendwelche schriftlichen Notizen in die Hand. Dann werden Sie vielleicht auch sagen, naja, also sowas Großes wie ein neues Kundenversprechen, das erarbeitet man doch gemeinsam. Das macht man doch nicht irgendwie am grünen Schreibtisch, wie es immer so schön heißt, oder am grünen Tisch in der Unternehmensleitung. Das erarbeitet man mit den Leuten, die direkt am Kunden sind. Ist natürlich auch richtig. Und die Fortgeschrittenen unter Ihnen werden sich jetzt fragen, wo waren eigentlich die Abteilungsleiter? Weil die hatten ja die Notizen in ihren Postfächern. Was haben die damit gemacht? Die haben sie genauso oft kopiert, wie sie Mitarbeiter hatten. Die haben nämlich auch nichts erklärt. Eigentlich logisch, dass da nicht viel passiert. Und sie haben mit allem, was sie jetzt vielleicht gedacht haben, was ich falsch gemacht haben könnte oder vielleicht nicht ganz zeitgemäß gemacht haben könnte, sie haben mit allem recht. Nur das Problem lag noch deutlich tiefer. Das habe ich gemerkt in dem Moment, in dem ich in die Kantine gegangen bin. Ich saß mal ausnahmsweise alleine an meinem Tisch. Es war schon ein relativ hoher Geräuschpegel, so ein bisschen wie hier. Und dann habe ich aber trotzdem noch lauter gehört, dass unsere Kantinenmitarbeiterin und eine Verkäuferin einen richtig lauten, heftigen Streit angefangen haben. Worum ging's? Es ging um nichts Geringeres als die Frage, darf die Verkaufsmitarbeiterin statt Pommes zu ihrem Schnitzel Kartoffeln haben, die direkt daneben lagen. Sie wurde rüde zurechtgewiesen, dass sie doch wisse, dass kein Beilagentausch möglich ist, dass es immer nur die Beilage gibt, die fix im Menü ist. In dem Moment, ich schaue so auf meinen bunt gemischten Beilagenteller, es war wirklich alles da, was man aus der Theke hat frei wählen können. In dem Moment waren mir zwei Dinge klar. Das Erste, was mir klar war, ist, es ist unmöglich, dass unsere Verkaufsmitarbeiter die Kundenbedürfnisse erspüren und auch noch erfüllen, wenn sie selber in ihrer eigenen Mittagspause, die so eine halbe Stunde gedauert hat, so behandelt werden. Es ist unmöglich. Und es war mir auch klar, man muss als Unternehmensleitung sich dorthin bewegen, wo wirklich die Mitarbeiter und die Mitarbeiterkontakte stattfinden, nämlich in die Kantine, an den Kundenservice, an die Hotline für die Kunden und vieles mehr. Es nützt nichts, sich immer nur die Welt anzuschauen, die einem als Unternehmensleitung, ich sag mal, vorgegaukelt wird. Sie müssen schon hinschauen, was los ist auf der Fläche zwischen den Mitarbeitern und zwischen den Führungskräften. Gut, also jetzt war ich hochmotiviert, wieder von meiner Beraterin begleitet und die Beraterin hat gesagt, jetzt machen wir Gesprächsrunden. Es waren die ersten Gesprächsrunden in der damals schon fast 70-jährigen Geschichte von Kohnen. Wir haben uns in Stuhlkreise externen Hotels zusammengesetzt. Es sollte wertschätzend ablaufen. Wir haben wunderschöne Buffets für die Mitarbeiter aufbauen lassen. Und wir saßen dann da und ich habe mich wirklich riesig gefreut, jetzt direkt von den Mitarbeitern zu erfahren, wie denn so die Kundenbedürfnisse sind, was denn so wirklich auf der Fläche stattfindet. Und ich habe mich einfach gefreut, ein bisschen Nähe zu meinen Menschen, zu meinen Mitarbeitern zu bekommen. Und ich sage Ihnen, es war die Hölle. Es war die Hölle. Warum? Es war nur kindliches Gemeckere. Die Musik ist zu laut, der Garderobat ist zu langsam, der Boden ist zu hart. Aber der allergrößte Höhepunkt war, das Toilettenpapier ist nicht wertschätzend genug. Es war Öko-Toilettenpapier mit zu wenig Lagen, das ist nicht wertschätzend genug. Das war noch nicht ganz der Tiefpunkt. Der Tiefpunkt war tatsächlich die nächste darauf folgende Betriebsratssitzung, in der der Punkt Toilettenpapier für die Mitarbeitertoiletten auf der Agenda stand. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich war persönlich gekränkt und beleidigt, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch gesehen, wie mein Vater hart gearbeitet hat, wie mein Großvater damals hart gearbeitet hat. Das waren sozusagen meine zwei Vorgänger in der Unternehmensleitung. Und ich habe gesehen, was für eine Mitarbeiterorientierung die an den Tag gelegt haben. Und außerdem habe ich gedacht, seid ihr verrückt? Das ist dermaßen ineffizient, was wir machen. Wir müssen uns um die Kunden kümmern. Wir müssen uns um den Geschäftserfolg kümmern. Wir können uns nicht über das Toilettenpapier stundenlang unterhalten. Gut. Ich hatte Gott sei Dank wieder meine Beraterin an der Seite, die mich runtergebracht hat. Ich selber wollte den Deckel eigentlich nur noch zumachen. Ich hatte schon wieder genug von diesem ganzen Thema Transformation, von dem ganzen Thema Veränderung, Nähe zu den Mitarbeitern. Ich wollte eigentlich meine Ruhe. Aber wir sind Gott sei Dank trotzdem weitergegangen. Und über dieses vermeintlich kleine Thema Kundenversprechen sind wir mitten in eine große Kulturtransformation eingestiegen. Ich habe übrigens hier keine Zeit stehen. Habt ihr hier irgendwie eine Zeit für mich? Sonst bin ich ein bisschen verloren. Also, über das Thema Kundenversprechen sind wir in den großen Transformationsprozess eingestiegen, und zwar, der Bildschirm ist ganz aus, vom Patriarchat zu einer modernen, partizipativen Unternehmenskultur. Und ich kann sagen, der Weg war noch ein wenig lang und auch ein bisschen steinig an manchen Stellen. Wo kamen wir her? Wir kamen von einem klassischen Patriarchat. Einem klassischen Patriarchat, das bei uns vor allem durch sehr viel Distanz geprägt war. Bei uns gab es genau genommen die da oben und die da unten. Es gab vielleicht noch so eine Hierarchiestufe, das waren die Einkäufer und die obersten Abteilungsleiter dazwischen. Aber im Großen und Ganzen hatten wir ein Patriarchat mit denen da oben und denen da unten. Wir wussten, mein junger Kollege und ich, dass wir es anders wollten. Und wir haben uns tatsächlich auf die Reise gemacht, zu mehr Nähe, zu mehr Partizipation. Aber es war ein Riesenprozess, auch für uns. Und es war eine unglaublich intensive Zeit, wo plötzlich nicht nur so an der Oberfläche gesprochen wurde, wo plötzlich Emotionen sichtbar wurden, wo plötzlich auch Wut und Konflikte und alles, was es dazu braucht, sichtbar wurden. Ich konnte damals überhaupt nicht umgehen damit. Also wenn ich nicht wunderbare Berater wieder an meiner Seite gehabt hätte, die gesagt, das gehört dazu. Veränderung heißt erstmal eine Talsohle. Veränderung heißt erstmal Trauer. Veränderung heißt erstmal loslassen. Dann wäre mir das, glaube ich, an der Stelle zu viel gewesen. Aber gemeinsam haben wir gelernt, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Wir haben gelernt, uns professionell Feedback zu geben. Wertschätzende Ehrlichkeit. Wir haben gelernt, achtsamer miteinander umzugehen und neue Kommunikationsmechanismen anzuwenden. Risiko und Nebenwirkung einer solchen Transformation in diesem Schritt ist Transparenz. Es war klar, wer zu den Blendern gehört. Es war klar, wer immer nur so tut, als würde er tolle Arbeit leisten, vor allem dem Management, der Unternehmensleitung gegenüber so tut, als wäre er ganz groß und unverzichtbar und in Wirklichkeit eigentlich nicht viel macht, nicht viel leistet, nicht viel beiträgt. Und es gab, wie auch üblich in so einer Phase, immer die Menschen, die versucht haben, das zu blockieren. Es gab die, die hintenrum versucht haben, das zu untergraben, die Spielchen gespielt haben und so weiter. Und ich möchte an der Stelle nicht verschweigen, dass wir uns von 2 Dutzend Menschen, vor allem Führungskräften, auch getrennt haben, trennen mussten. Und dann, nachdem hier ein bisschen Freiheit, ein bisschen Luft plötzlich entstanden ist, wurde das Ganze leichter. Die Testkäufe wurden besser. Die Atmosphäre wurde auf einmal viel, viel fröhlicher. Jeder Kunde hat gespürt, da hat sich was verändert. Es war plötzlich hohe Energie im Raum. Und wir haben erstmals gemerkt, dass die Menschen zu uns wollten. Die Kunden wollten zu uns, die Mitarbeiter wollten zu uns. Es war eine völlig neue Atmosphäre. Und der Einzige, der so langsam die Orientierung verloren hat, war ich. Was war denn jetzt in dieser neuen, von Nähe und von Vertrauen und von persönlichem Kontakt geprägten Atmosphäre, was war denn jetzt meine Rolle als Unternehmensleitung? War ich die Sorgentante? Macht ja irgendwie Sinn, dass man für die Mitarbeiter da ist, dass sie sich bei mir auskotzen können und dann aber wieder freundlich sind zum Kunden? War ich ein Coach? Lesen Sie ja auch in der modernen Führungsliteratur immer wieder, ich bin der Coach der Führungskräfte. Ich bin der, der sozusagen die Lösung aus ihnen herausmassiert. Oder bin ich jetzt derjenige, der Servant Leadership betreibt. Der zweite Hausmeister, der die Mitarbeiter von allen Behinderungsfaktoren befreit, sei es eine zu langsame Software, sei es in irgendeiner Form etwas, was sie stört und wenn es so das Toilettenpapier ist, was sie stört. Also sozusagen derjenige, der sich ganz im Hintergrund hält und nur schaut, dass alle glücklich sind und alle ohne jede Behinderung arbeiten können. Also mir hat geholfen, um offen zu sein, dass ich mich wieder ein bisschen auf meine Rolle besonnen habe. Was war meine Rolle? Meine Rolle war, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Meine Rolle war, es möglichst mit den Menschen zu tun, eine möglichst große Schnittmenge herbeizuführen, wobei immer das Unternehmensinteresse an erster Stelle war. Natürlich auch mein persönliches Interesse, wie wir vorhin gehört haben. Natürlich auch das Interesse der Mitarbeiter, selbstverständlich in allererster Linie das Interesse des Kunden. Aber es ging um den Unternehmenserfolg. Und meine Rolle wieder klar zu kriegen, hat mir wirklich geholfen. Und was ich Ihnen jetzt sagen kann, eine völlig unerwartete Geschichte, wie sich so eine Rolle der Unternehmensleitung in einer modernen Kultur darstellt, das habe ich vor allem im Juli 2016 erfahren dürfen. Sie erinnern sich vielleicht, da war in München diese Terrornacht, dieser Amoklauf, bei dem aber alle gedacht haben, dass es der große Anschlag ist, ein IS-Anschlag oder sonstiges. Und ich hatte das Pech, in dem Moment nicht nur der Einzige aus der Geschäftsleitung zu sein, der noch anwesend war. Ich hatte auch das Pech, dass wir noch offen hatten. Unser Haus war noch offen. Ich habe also davon erfahren, von der Mitarbeiterin. Und was hätten Sie gemacht? Natürlich erstmal den Sicherheitsdienst anrufen, sofort das Haus schließen. In dem Moment sind noch einige Menschen zu uns reingelaufen. Und ich habe entschieden, dass jetzt alle erstmal in den 5. Stock verbracht werden. Und dass wir dann irgendwie schauen, dass wir da gemeinsam die Situation regeln und lösen. Ich habe selber fürchterliche Angst gehabt, aber als die Angst dann so ein bisschen runtergekommen ist, bin ich irgendwann vorgegangen zu diesem Bereich im 5. Stock bei uns im Verwaltungstrakt, um mir anzuschauen, wie viele Leute da waren. Sie denken jetzt vielleicht, da waren 20, da waren vielleicht 35, da waren 50. Da waren 250 Menschen. Zu dem Zeitpunkt war es schon kurz nach 8. Die ganze Nacht ging bis fast 2:30 Uhr nachts. Und das Beste, was ich tun konnte, war zu organisieren. Ich hatte Top-Leute, die wussten sofort, wo man Wasser holt, wie man die ganzen Stühle organisiert, wie man Yogamatten aus dem Meditationsraum holt, um wenigstens die kleinen Kinder, die auch bei uns waren, schlafen zu legen. Und also die Organisation war die eine Seite, aber das Allerwichtigste, was ich tun konnte in dem Moment, war den Menschen Orientierung geben. Und wie gebe ich ihnen Orientierung? Indem ich permanent kommuniziere. Wir hatten ein Mikro vorne am Eingang oder an diesem Empfangsbereich und ich bin jede halbe Stunde zu diesem Mikro gegangen und habe den Menschen gesagt, was gerade der aktuelle Stand ist, was ich von der Polizei erfahren hatte, was ich vom Sicherheitsdienst erfahren hatte. Ich habe auch die anwesenden Mitarbeiter gebeten, ihre Namensschilder anzuziehen, damit klar ist, wer der Ansprechpartner ist für Fragen, für irgendwelche Wünsche, für Bedürfnisse der Menschen. Und ich kann Ihnen nur sagen, am Ende sind wir mit Dankbarkeit überschüttet worden. Wir haben Blumensträuße bekommen, wir haben Briefe bekommen, ich habe Einladungen nach Saudi-Arabien bekommen, ich habe es nicht angenommen. Aber es war ein unglaublicher Abend, in dem mir wieder klar war, es geht in der Unternehmensleitung darum, natürlich immer in Wahrung der Unternehmensinteressen, Orientierung zu geben. Und das Schlimme ist, es gibt kein Patentrezept mehr in Zeiten von New Work, in Zeiten von Humanocracy oder Ähnlichem. Es gibt kein Patentrezept mehr, was man als Unternehmensleitung tut. Es ist immer situativ, immer, wenn ich Menschen leider kündigen muss, wenn ich Personal abbauen muss, habe ich einen anderen Hut auf, als wenn ich jemanden motiviere zu bleiben, als wenn ich so einen Abend regle. Es ist immer situativ und es ist immer kontextabhängig. Und das Beste, was Sie als Unternehmensleitung tun können, ist, Achtsamkeit zu trainieren. Im Hier und Jetzt sein und bleiben und adäquat auf das, was gerade ist, zu reagieren. Ja, jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was Abstrakteres sagen zum Thema Unternehmenskultur. Wir haben ja das Thema bunte Facetten der Unternehmenskultur. Also zum Thema Rolle. Ich hatte dann irgendwann wieder Rollenklarheit. Ich wusste irgendwann, was meine Aufgabe ist. Aber es ist mindestens so wichtig, dass Sie Rollenklarheit in Ihrer gesamten Organisation haben. Dass Sie unbedingt ein sauberes Organigramm haben. Unterschätzen Sie das nicht, was es bedeutet, wenn Menschen nicht genau wissen, wo ihre Position im Unternehmen ist, wo ihre Aufgaben sind, wo ihre Befugnisse sind. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, Rollenklarheit für jeden. Und wozu das führen kann, wenn die Rollenklarheit nicht gegeben ist, das kann ich Ihnen am Beispiel einer Freundin erklären, die ihren Traumjob in einem Unternehmen in der Kunstszene bekommen hat, dort am ersten Tag angefangen hat, ihre Mitarbeiterin strahlend begrüßt hat und schon gemerkt hat, das stimmt irgendwas nicht. Weil der Mitarbeiterin ist erzählt worden, sie wiederum ist die Führungskraft von ihr. Also Sie glauben, das gibt es nur in der Kunstszene. Es ist leider so, dass das nicht die Ausnahme, es ist die Ausnahme, aber es ist nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Saubere Rollendefinition, wer ist wem unterstellt, wer hat welche Aufgaben, wer hat welche Befugnisse. Das ist ganz, ganz entscheidend. Malen Sie sich als erstes in der Organisation ein sauberes Organigramm. Und das ist kein Plädoyer für die 12 Hierarchiestufen, die den Vorstand, Sie haben es wahrscheinlich gelesen, von Bayer, von dem Kunden trennt. Aber das ist ein Plädoyer für eine gesunde Hierarchie. Heutzutage heißt es immer, flache Hierarchien, ja, flach, ja, aber nicht die Hierarchien alle abschaffen. Das Mittelmanagement jetzt abzuschaffen, wäre ein Riesenfehler aus meiner Sicht. Wir haben damals sogar eine weitere Ebene eingezogen. Ich habe gesagt, bei uns gab es so die da oben und die da unten und so eine halbe Ebene dazwischen. Ich habe eine weitere Hierarchiestufe bei uns eingezogen. Warum? Weil wenn wir uns mit den Mitarbeitern, wenn wir uns mit den Bedürfnissen, mit der Persönlichkeit der Menschen hinter der Arbeitsleistung beschäftigen wollen, dann braucht es auch Menschen, die dafür da sind. Menschen, die Ressourcen haben. Menschen, die Kompetenzen und Fähigkeiten haben, um den Mitarbeitern zuzuhören, um mit den Mitarbeitern zu sprechen. Das ist ganz entscheidend. Also wir hatten am Ende nicht, ich sage mal 2,5, sondern wir hatten am Ende 4 Hierarchiestufen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das für uns, für unsere Größenordnung mit insgesamt 700 Mitarbeitern die richtige, die gesunde Größenordnung ist. Und jetzt kommt etwas, was mir ganz arg auf dem Herzen liegt zu sagen. Wir denken immer, wir müssen Hierarchiestufen abschaffen. Wir müssen den Chef irgendwie wegkriegen. Aber wir vernachlässigen die Tatsache, dass viel zu oft die falschen Menschen in die Führungsposition gebracht werden. Es ist entscheidend wichtig, was sie dort für eine Persönlichkeit haben. Es ist entscheidend wichtig, wen sie mit Führungsverantwortung betrauen. Sie können nicht jeden mit Führungsverantwortung betrauen, zumindest nicht jeden, den sie nicht dazu ausgebildet haben, den sie nicht entsprechend befähigt haben und den sie nicht auch menschlich überprüft haben, ob er in der Lage ist, andere Menschen zu führen, zu begleiten, zu coachen und so weiter. Also nicht die Hierarchiestufe mit dem Menschen verwechseln. Wir haben noch einen weiteren Faktor, den ich unbedingt erwähnen möchte, der entscheidend ist für jede gute Kultur. Es ist das Thema der psychologischen Sicherheit. Wenn in Ihrer Organisation Angst herrscht, Gedanken, Bedürfnisse oder gar Bedenken zu äußern, dann sind Sie nicht zeitgemäß unterwegs. Wenn die Menschen bei Ihnen Repressalien fürchten, dann können Sie sich niemals entfalten. Und da geht's nicht nur um verletzte Emotionen, schlimm genug. Da geht's nicht nur um Demotivation von Mitarbeitern. Noch schlimmer, weil in Zeiten des Fachkräftemangels kann sich das bekanntlich niemand leisten. Da geht's um die Innovationsfähigkeit Ihrer Organisation. Da geht's um die Zukunftsfähigkeit Ihrer Organisation. Weil jemand, der Angst hat, kann niemals kreativ sein. Nie. Also, psychologische Sicherheit ist Chefsache. Und Sie haben vielleicht schon vorher, als ich von der Transformation gesprochen habe, ein bisschen rausgehört, dass wir da bei Kohnen extrem konsequent waren. Wenn wir irgendwie mitbekommen haben, und wir haben uns große Mühe gegeben, auch hinzuschauen, auch zu schauen, was hinter den Kulissen, was hinter der Fassade stattfindet, wenn da irgendwie Unehrlichkeiten, Repressalien oder unschöne Dinge passiert sind, sind sofort personelle Konsequenzen gefolgt. So, aber jetzt genug von den etwas bedenklichen oder etwas weniger erfreulichen Themen. Mir ist noch wichtig, Kultur und Marke, nämlich die Marke, die Sie dem Kunden gegenüber ausstrahlen, ein bisschen zu beleuchten. Mir hat mal der Personalleiter von Adidas gesagt, bei Ihnen arbeitet niemand, noch nicht mal in der Buchhaltung, der nicht sportbegeistert ist. Das hat mich tief beeindruckt. Also bei uns in der Buchhaltung, Modebegeisterung, ich weiß auch nicht, ob das bei Adidas heute noch so durchgehalten wird, wie er es damals gesagt hat. Fachkräftemangel, gerade in der Buchhaltung, ist ja auch so ein Thema. Aber ich habe mir da immer mehr Gedanken gemacht, wie man so dieses Ganzheitliche, dieses Konsequente, dieses Konsistente mit der persönlichen, mit der Marke des Unternehmens hinbekommt. Und wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, Audi, Sie kennen das, Vorsprung durch Technik. Das ist ein Claim, der wirkt nicht nur nach außen, der wirkt auch nach innen. Der wirkt in die Gemeinschaft. Da geht es um Elite, da geht es um Technologie, da geht es um etwas, was eben unterscheidet von den anderen. Nicht nur in der Autoindustrie, sondern auch von anderen Industrien. Mein Lieblingsbeispiel immer noch, Think Different von Apple. Da geht es nicht um Konformität. Da geht es um Lebendigkeit. Da geht es um Offenheit. Da geht es um Menschen, die anders sind. Da geht es um Menschen, Sie kennen vielleicht das von Steve Jobs, wie er die Rede gehalten hat, an alle, die anders sind. Da geht es darum, dass die Marke ganzheitlich, nicht nur nach außen, in ihrer Individualität, in ihrer Designliebe, in ihrer Experimentierfreude gelebt wird, sondern genauso nach innen. Auch da das Firmengebäude, Sie kennen das wahrscheinlich alle von Bildern, das Raumschiff, ist ein Zeichen für die Marke, die genauso nach außen wie nach innen lebt. Die Energie der Marke ist die Energie der Gemeinschaft. Und was war jetzt bei uns bei Kronen los? Man, natürlich ist die Modebranche nicht die Staubsaugerindustrie, es ist auch nicht die Automobilindustrie. Wir haben ja von vornherein schon etwas Lebendiges, etwas Buntes, etwas Fröhliches. Die Mode lässt zunächst mal die Menschen träumen. Wenn Sie sich ein schönes Outfit kaufen, dann träumen Sie sich auf die Gartenparty, dann träumen Sie sich auf die Yacht. Es gibt übrigens eigene Yachtkollektionen, haben wir auch verkauft. Aber ich glaube, die hat nie eine Yacht gesehen. Und Sie träumen sich vielleicht in den Chefsessel. Aber Sie träumen, Sie wollen eine andere Welt, Sie wollen was Höheres, Sie wollen vielleicht was Göttliches erreichen mit Ihrem Outfit. Das prägt die Gemeinschaft, das prägt die Kultur. Und darüber hinaus hatten wir sowieso durch unsere starke emotionale Arbeit, durch unsere starke Kultur, unsere starke Nähe, hatten wir eine große Lebendigkeit, große Individualität und unglaubliche Freude. Und woran hat sich das vor allem bei uns gezeigt? Am Thema Feiern. Wir haben gefeiert bis zum Abwinken. Und zwar nicht nur mit den Mitarbeitern, mit denen natürlich auch auf der Skihütte, an der Schnapsbar, Après-Ski getanzt bis zum Morgen. Wir haben auch sehr viel mit den Kunden gefeiert. Wir haben unser Haus in Marrakesch verwandelt. Vielleicht der eine oder andere aus München erinnert sich noch dran. Da war also alles von den Schaufenstern. Das ganze Haus war Marrakesch. Wir hatten irgendwelche Wahrsagerinnen da. Wir hatten Schlangenbeschwörer da. Wir hatten alles da. Und es war tagelang eine einzige Party. Wir hatten Gourmet-Events. Wir hatten wirklich alles, was das Herz begehrt. Und das Feiern ist unsere DNA gewesen. Was natürlich auch passt zu der Lebendigkeit und zu der Individualität, die wir verkörpert haben. Also, Unternehmenskultur ist bunt. Und mir ist wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt nur die eine gute Kultur gibt. Es gibt erstmal die Kultur, die passt, die zur Branche passt, die zum Unternehmen passt. Und dann gibt es auch die Kultur, die in die Zeit passt. In die Zeit, in der ich angefangen habe, hat das Patriarchat gepasst. Das Patriarchat war damals die klassische, die, ich sage jetzt mal, vernünftige und die gewohnte Unternehmenskultur. Und es war aber auch an der Zeit, dass wir es anders machen und dass wir die Lebendigkeit, die Emotionalität, die Freude, die Individualität rausbringen. Und was ich sagen kann, jede Kultur hat ihre Zeit. Und unsere Zeit mit dem stark feierbetonten, mit der starken Freude, ist jetzt vielleicht auch in der Modebranche ein Stück weit vorbei. Weil Sie wissen, der Handel ist sehr, sehr stark. Da schließt sich der Kreis wieder in die Digitalisierung, in den Onlinehandel abgewandert. Und da geht es um digitale Touchpoints, nicht mehr so sehr um die interpersonelle Beziehung. Da geht es stark um Datenanalyse. Da geht es, ja, anders um Gefühle, als es bei uns vielleicht im direkten Kontakt der Fall war. Aber was aus meiner Sicht gerade jetzt in Zeiten massiven Fachkräftemangels immer wichtiger werden wird, ist, auf den Menschen einzugehen, sich die Bedürfnisse möglichst individuell anzuschauen und möglichst individuell darauf einzugehen. Ich bin sicher, wir stehen hier erst am Anfang. Vielen Dank.
Ein großer Applaus für Dr. Gabriele Castagnaro. Ich komme mal zu dir auf die Bühne. Natürlich komme ich zu dir. Ich dachte, jetzt hättest du so einen schönen Jingle gegeben, so ein bisschen Musik, aber den kriegst du gleich, wenn du von der Bühne runtergehst. Ich habe mir ganz tolle Sachen aufgeschrieben. Ich hoffe, dass sie das auch gemacht haben. Also Rollendefinition, ganz großes Wort, Orientierung, Kommunikation, achtsam sein, aber am Ende des Tages, und ich glaube, das ist ganz wichtig und auch rübergekommen, Unternehmenskultur ist Chefsache. So muss es sein. Einen großen Applaus für dich. Schön, dass du hier auf der Bühne warst. Klatschen Sie mal in die Hände. Dr. Gabriele Castagnaro.
Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.